Bild macht Deutschland, behauptet eine Dokumentation auf Amazon. Sex, Hass, Lügen, Angst, Wetterbericht, behaupten die Ärzte. Wir wollen jetzt klären, wer näher dran ist. Bei Bada Bench. Herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bada Binge. Ich sitze jetzt, nachdem ich schon mit Simon und Anne eine Folge aufgezeichnet habe, sitze ich jetzt hier mit unseren zwei Politexperten Nummer eins, um über eine Dokumentation zu reden, die gerade auf Amazon oder was heißt die schon etwas länger auf Amazon erhältlich ist, aber die bei euch beiden auf jeden Fall für Redebedarf gesorgt hat und den wollen wir jetzt hier, sage ich mal, stillen oder den wollen wir erfüllen. Aber zuvor erklären wir euch mal kurz, worum es geht.
Erstmals in der über 65-jährigen Geschichte der Bild bekam ein unabhängiges Produktionsteam einen umfassenden Zugang zum berühmt-berüchtigten Boulevard-Imperium. Die siebenteilige Doku-Reihe Bild macht Deutschland beleuchtet die redaktionellen Prozesse innerhalb von Bild, wie die Reporter Informationen recherchieren und ihr Verhältnis zu Entscheidern aus Politik und Gesellschaft. Über diese und viele weitere Facetten der Amazon-Serie wollen wir diskutieren.
Ja, aber bevor wir diskutieren, wollen wir erstmal disclaimen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Mhm. Ja? Ja, ich glaube, es wird sehr... Ja, schwieriger Drahtseilakt für uns heute, denn man sieht diese Doku, glaube ich, nicht nur einfach als Doku an sich, sondern man assoziiert das mit der Bild-Zeitung, der Einstellung zur Bild-Zeitung. Ich habe im Vorfeld auch mal ein bisschen die Bewertung auf Amazon selber geguckt zu dieser Doku und da ist es natürlich, ich habe es zwar nicht gesehen, aber die Bild-Zeitung, dass man da überhaupt eine Doku drüber macht und es ist nur ein Propagandafilm und so weiter. Ich glaube, was wir heute in diesem Talk nicht schaffen werden, ist generell die Rolle der Bild-Zeitung in der Bundesrepublik Deutschland zu analysieren, einzuordnen und eine Einschätzung zu geben. Ich glaube, was wir machen können, ist, uns entlang dieser Doku eben zu hangeln. Und da spielen natürlich auch Faktoren mit rein, die eben die Bild-Zeitung in der Machart an sich hat und einfaktorisiert. Aber ich glaube, wir werden das nicht auflösen können, die Krux, wie man zur Bild-Zeitung steht. Das muss jeder für sich selber sagen.
Ich muss auch sagen, ich habe die Doku auch erst nicht schauen wollen. Die hat mich erstmal nicht so gereizt, weil ich schon auch so ein bisschen diese Anti-Haltung in mir verspürt habe. Mhm. Ich gedacht habe, ich schaue mir jetzt nicht so einen Werbeblock rein. Hab sie mir dann angeschaut und im Endeffekt ist das ja heute die Frage, die wir so ein bisschen beantworten oder versuchen, die zu beantworten, ob es denn jetzt ein Werbeblock war oder ob es eine gute Doku war, eine journalistische Doku war. Und ich muss sagen, mir hat die Doku richtig gut gefallen. Hab aber auch einige Kritikpunkte, die ich heute anbringen möchte. Und es war so, wir sind ja nicht so häufig bei Bada Binge zu Gast, aber wenn, dann haben wir auch eine Meinung dazu. Und so war es auch so. Andreas hat mir die, glaube ich, auch empfohlen. Schau dir die mal an. Und ja. Wir haben uns dann immer wieder geschrieben, zwischenzeitlich. Also es hat in uns irgendwas bewegt.
Ja.
Und ja, deswegen können wir da gerne drüber sprechen heute.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe lange Zeit, weil du auch gesagt hast, die Doku ist ja schon länger draußen, ich habe die auch lange ruhen lassen, weil ich so dachte, was erwarte ich davon? Und ich finde, das ist immer so ein Grundding, wenn man sich Dokus oder Sachen anguckt, die ein bisschen einen journalistischen Hintergrund haben von der Machart, finde ich das bei so Privatanbietern immer schwierig einzuordnen, weil ich immer nicht sicher bin, sind es Dokus, die quasi nach journalistischem Standard erstellt wurden? Wurde die Gegenmeinung eingeholt, wurden die und die gefragt, wurde genug Kritik geübt und so weiter. Was man zum Beispiel bei öffentlich-rechtlichen Dokus ja eher noch voraussetzt, weil die eben zumindest die Aufgabe haben, das alles zu erfüllen. Deswegen habe ich sie auch lange liegen lassen und wusste genau, dieser Spagat, den du beschreibst, nicht, was erwartet mich jetzt hier überhaupt für eine Doku. Wie nah sind die dran? Wie kritisch gehen sie mit der Sache um? Und was möchten sie mit dieser Doku erreichen? Und muss dann aber auch sagen, dass ich froh bin, dass ich es mir angeschaut habe.
Warum?
Weil es, und es klang eben im Einspieler schon an, wahrscheinlich, man redet sehr viel über die Bild-Zeitung und das ist die einzige Lupe, die wir seit Jahrzehnten haben in wirklich das Tagesgeschäft der Bild-Zeitung, wo wir wirklich sehen, wie wird da gearbeitet, wie sind so Redaktionskonferenzen, die ablaufen, was ich super spannend fand für alle, die ein bisschen journalistisches Interesse haben und die diese erste Scheu ablegen können, zu sagen, meine Meinung zur Bild ist eigentlich, ich finde die scheiße, oder vielleicht gibt's auch Leute, die sagen, ich finde es super. Wenn du das einmal ablegst und sagst, alles klar, ich lasse mich auf die Doku ein, dann finde ich, sieht man sehr genau, wie dieser Laden funktioniert. Und das Kamerateam macht aus meiner Sicht genau das, was das Format ist, nämlich dokumentieren. Ein Jahr lang begleiten sie die Bildredaktion und sind immer dabei.
Da bin ich, kurz ein Einwand, da bin ich nicht so ganz sicher, weil ich habe jetzt hier und da gelesen, dass es dann doch nur ein halbes Jahr war. Also man hört immer wieder ein Jahr lang, aber in verschiedenen Artikeln, die ich danach noch gelesen habe, war dann plötzlich nur von einem halben Jahr die Rede. Also ich bin jetzt ein bisschen auch irritiert, was da jetzt stimmt oder also ob dann ein halbes Jahr für Postproduktion oder Nachbereitung und dann nochmal irgendwie vielleicht so, hey, hier brauchen wir nochmal kurz ein Statement zu dem und dem Satz. Mhm. Also vielleicht fällt das auch mit da rein, ne? Also dass man so sagt, okay, wir haben noch für die Postproduktion ein halbes Jahr gebaut.
Ich glaube, sie waren ein bisschen länger da. Das Ding ist aber, dass natürlich, und das ist ja auch der große Vorteil dieser Dokumentation, Corona dazwischen kam. Und ich meine Vorteil deswegen, weil diese Doku schaut sich auch so ein bisschen wie so ein Recap von 2020. Du hast noch mal diese Welle, die da auf unsere Gesellschaft zugeschwemmt kam, die hast du quasi noch mal Revue passieren lassen können und hast anschauen können, wie haben die einzelnen Leute reagiert, wie haben die Medien drauf reagiert, die Politik drauf reagiert. Ich habe auch gelesen in so einer Kritik über die Doku, dass man sich das ja gar nicht mehr reinziehen kann, was damals die Politiker behauptet hätten und so, wie viele falsche Aussagen da getätigt wurden. Aber ich finde ja gerade das spannend zu sehen. Wir haben ja alle am Anfang Corona nicht ernst genommen. Und auch die Bild-Zeitungsredakteure und Redakteurinnen haben das nicht ernst genommen und so weiter. Und du hast aber gesehen, wie da etwas passiert ist in den Leuten und wie sich da auch die Einstellung verändert hat. Also das fand ich schon mal ein Ding, wo ich sage, das ist eine geile Doku, weil da du siehst einfach noch mal genau, wie dieses furchtbare Jahr passiert ist und was da so für Änderungen kamen. Und ja, ich finde auch das super, diesen Ansatz ganz cool zu sagen, wir wollen gar nicht unbedingt groß was aussagen. Der Titel ist ja auch mit einem Fragezeichen, also es ist ja nicht wirklich eine Aussage, das Bild macht Deutschland, sondern da ist ja, glaube ich, irgendwo noch ein Fragezeichen. Also sie wollen wirklich einfach nur dokumentieren. Die haben da auch die Kameras teilweise einfach in die Redaktionsräume gelegt, angeblich auch wegen Corona, weil da nicht so viele Kameramänner rumrennen sollten. Aber es war natürlich im Endeffekt dann auch geil, dass du da eine versteckte Kamera, natürlich wussten die, dass da eine Kamera ist, aber irgendwann vergisst du die vielleicht auch, so dass du dann vielleicht auch ein paar authentische Gespräche mitverfolgen konntest. Das fand ich richtig geil. Für mich persönlich war es einfach auch super spannend zu sehen, weil man muss ja auch erwähnen als Disclaimer, ich habe ja auch schon mal bei Axel Springer gearbeitet. Die Frank Elzer Masterclass wurde ja in Kooperation mit der Axel Springer Journalistenschule organisiert und wir haben dann da auch immer wirklich jede zweite Woche waren wir komplett einfach nur in dieser Journalistenschule und wurden da eben von den Redakteurinnen und Redakteuren von Bild, Welt und so weiter geschult und haben da einiges mitbekommen. Und für mich war es dann auch so, ich habe ein paar Leute dann auch wiedererkannt, die ich dann früher auch gesehen habe. Ich habe damals auch schon bei einer Bildredaktion mal lauschen dürfen und zuschauen dürfen und es war allein dafür eben schon mal für mich aus persönlichen Gründen sehr spannend, das nochmal zu sehen. Dann muss man dazu sagen, ich bin A, sehr politisch interessiert und B, sehr journalistisch interessiert und so. Man hat da ja auch schon ein paar Ausbildungen in Richtung Journalismus gemacht und konnte da eben dann sehen, was macht denn eigentlich so ein Journalist im Alltag? Und deswegen war das eine Kombination aus Politik und Journalismus. Und ich konnte das in 7 Folgen anschauen, auch noch in so einer krassen Zeit wie Corona. Und deswegen hat mich diese Doku sehr, sehr gut abgeholt.
Ich würde aber mal kurz vorher noch auf einen Punkt eingehen, den hat Andreas, glaube ich, immer auch kurz angerissen, dieses, ja, mit der Einstellung, mit der man an diese Dokumentation rangeht, ob man jetzt von vornherein per se die Bild-Zeitung ablehnt oder nicht, oder ob man halt irgendwie Fan davon ist, was die machen oder nicht, und dass man das ja alles beiseite legen muss. Ist es so schwer für euch, jetzt sage ich jetzt mal einfach gesehen, sich davon zu lösen, also beziehungsweise dieses vorgefertigte Bild, was man von der Bild hat, abzulegen, um dann sich auf die Dokumentation einlassen zu können. Weil ich füge direkt hinzu, das, was ich da gesehen habe, unterschied sich meiner Ansicht nach nicht mehr ganz so großartig von den Redaktionskonferenzen, die ich im Heinrich-Bauer-Verlag erlebt habe, also in meinen Zeiten von Coupé und Blitzilo und was weiß ich, oder halt auch schon vorher beim Klaus-Helbert-Verlag, wo die Coupé und die Blitzilo früher waren, so, ja, also ich war tatsächlich eigentlich erschrocken, wie vertraut mir das alles vorgekommen ist, was da irgendwie mal gezeigt wird, ja, weil diese ganzen Typen, das sind wirklich, die ziehen sich durch die Medienbranche, egal in welchen, weiß ich nicht, in welchen Special Interest Bereich oder in welchen General Interest Bereich du gehst. Du hast da diese gleichen Leute, die mit der gleichen Art und Weise an die Arbeit rangehen, die Arbeit entweder gut oder eben irgendwie erledigen, ja, oder halt auch die Arbeit dominieren, sag ich jetzt mal, so wie es jetzt ein Julian Reichelt in dem Fall macht, so, ja. Und ja, also war das für euch jemals irgendwie so ein Thema, dass man sagt, ey, ich will eigentlich nur wissen, was die machen, unabhängig von dem, was das Ergebnis davon ist?
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich verfolge die Bild-Zeitung eigentlich immer, um zu sehen, worüber redet Deutschland, beziehungsweise welche Themen setzt die Bild-Zeitung ganz einfach. Weil ich glaube, wir können alle bestätigen, wir haben alle schon in anderen Redaktionen gearbeitet. Da ist es so, dass eigentlich immer geguckt wird, was geht gerade in der Bild, und man orientiert sich thematisch daran. Ich habe dann 2020 irgendwann wieder so einen Punkt gehabt, wo ich sage, jetzt kann ich es nicht mehr aus informativem Interesse mir angucken, die Bild-Zeitung, weil ich gerade diese Causa Drosten und den Umgang mit ihm super schwierig fand. Und ich so einfach dachte, ey, ich will mir das jetzt gerade nicht mehr geben, gerade in diesem Pandemiejahr. Damit haben sie mich aber in die Doku reingekriegt, weil da genau diese Geschichte erläutert wird, die natürlich auch einen großen Raum einnimmt. Genau dieser Umgang mit Drosten. Da wird ja beschrieben, dass man eben eine Studie von ihm kritisiert. Ich versuche es jetzt neutral zu formulieren. Und ihm dann um eine Einschätzung dieser Studie bittet. Und dann setzt man ihm eine Deadline von einer Stunde, die er hat, um darauf zu antworten, die natürlich... Also journalistisch gesehen ist das natürlich eine Farce. So, wer soll in einer Stunde eine Mail öffnen, darauf eine fundierte Antwort schreiben?
Keine Ahnung, mit 18 Punkten drauf. Oder
genau. So. Also no way. Und das ist das, was man schon kannte. Er hat das dann veröffentlicht, Drosten. Und in diesem Tweet war aber auch die Telefonnummer des Reporters zu sehen. Und da, finde ich, bietet die Doku eben zum Beispiel Mehrwert. Dann hast du halt diesen Reporter da, der seine Sprachnachrichten abspielt, der natürlich aufgrund dieser Nummer dann angerufen wird, Sprachnachrichten abspielt, antisemitischer Natur und so weiter und beleidigt wird. Und das bietet einen Mehrwert erstmal rein informativ, und man sieht nochmal eine andere Seite dieser Geschichte. Und dann hast du halt Bildreporter, die dann da sitzen, und das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ja nicht die Bild, sondern es sind halt super viele Reporter, die eben auch meinetwegen Polizeireporter sind, die ganz was anderes machen, die aber dann trotzdem nach Hause kommen, und dann sagt irgendwie der Sohn von dem einen, sag mal, Papa, spinnt ihr eigentlich gerade komplett? Was macht ihr denn da quasi in eurer Firma? Was macht ihr denn da gerade mit dem Drosten? Und das sind, finde ich, Mehrwerte, die es wert sind, zumindest um da eine neue Perspektive zu gewinnen, diese Doku zu schauen, egal was man von der Zeitung denkt.
Ja, bei mir war das auch so, dass ich eben reingegangen bin. Wie gesagt, ich wollte es mir erst gar nicht anschauen, weil bei mir ist es auch schon so ein bisschen länger, kam dieser Wandel zur Bild-Zeitung. Ich habe früher das genauso wie du und wie fast alle, die irgendwie sich mit Journalismus befassen, einfach regelmäßig auch gecheckt und hatte das auch als Lesezeichen und war da wirklich täglich auch mehrmals auf bild.de. Und irgendwann vor ein paar Jahren hat mich das nur noch sauer gemacht, was ich da teilweise gelesen habe, weil das eben, da wollen wir ja heute gar nicht so drauf eingehen, aber es ist teilweise einfach wahnsinnig hetzerisch und widerlich, was die da so treiben teilweise. Deswegen habe ich das aus meinen Lesezeichen gelöscht und habe gesagt, ich unterstütze das nicht mehr und lese es auch nicht mehr. Mache ich auch bis heute nicht. Aber ich habe dann eben diese Doku gesehen, und das hat mich nicht gestört, dass es eine Doku ist über eine Sache, die ich eigentlich nicht gut finde, weil ich finde, also ich würde mir auch über Kim Jong-un oder so eine Reportage gerne reinziehen und würde dann aber bewerten wollen, haben sie eben so eine klassische, keine Ahnung, wie wenn Justin Bieber eine Doku über sich machen lässt, so ist es eine klassische Werbeveranstaltung, ja oder nein? Ich finde, eine klassische Werbeveranstaltung ist es nicht geworden. Aber ich habe ja erst gesagt, ich fand sie geil, weil sie mich persönlich abgeholt hat. Aber um jetzt wirklich sie zu bewerten, ob sie als Doku gut gearbeitet hat, muss ich sagen, nein. Da hat sie leider einiges verpasst. Und das finde ich so schade, weil sie ja durchaus den Anspruch hatten, neutral zu sein, auch kritische Stimmen mal irgendwie einzuspielen. Aber sie haben es dann verpasst und das hätte es einfach zu einer richtig geilen Doku gemacht. Sie haben es verpasst, dann auch Leute zum Interview einzuladen, die eben konträrer Meinung zur Bild-Zeitung und deren RedakteurInnen sind. Und das haben sie nicht gemacht. Die haben ab und zu mal irgendwie einen Podcast-Ausschnitt oder so eingespielt von Serdar Somuncu, wo drüber gelästert wurde. Sie haben diesen komischen Max Gold, dieses Max-Gold-Zitat irgendwie gebracht, wo die Bild-Zeitung ja auch zerrissen wird, was ich übrigens auch nur noch so unkreativ finde, wenn das überall runtergepostet wird. Also die
Instrument
Leute denken
immer, der Niedertracht.
Ja, also das ist so, ja, das haben wir jetzt alle schon tausendmal gehört. Es ist einfach, auch wenn das, was drinsteht, sicherlich Wahrheit beinhaltet, muss man das nicht immer posten. So, das haben sie gemacht, ab und zu drauf eingegangen, abgespielt. Aber sie müssen doch, warum haben sie denn nicht mal einen Stefan Niggemeier, der den Bildblog betreibt, also der Co-Founder von Bildblog, die eben die Bildzeitung immer beleuchten und kritisieren. Wieso haben sie so einen nicht oder einen ähnlichen Menschen eingeladen, der da was dagegen sagt? Sie haben dann kritische Stimmen von Politikern eingeholt, die natürlich nicht vor der Kamera sagen, ich hasse die Bild-Zeitung und das finde ich scheiße, weil die haben halt Schiss, dass die Bild-Zeitung sie kaputt machen könnte. Und das haben sie einfach verpasst. Und dann haben sie immer nur diese kleinen kritischen Momente eingespielt, haben sie vielleicht einem Redakteur sogar vorgespielt und der konnte dann drauf reagieren. Und dann kam man immer so aus dieser Situation, aus der Kritik raus, ja gut, stimmt, eigentlich hat er recht, die Kritik war nicht berechtigt, weil der hat es jetzt gut eingeordnet. Also im Endeffekt hatte in dieser Doku immer ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von der Bild-Zeitung das letzte Wort bei kritischen Gesprächen. Und das ist so traurig, weil sie das so einfach hätten machen können. Dann ladet euch doch Serdar Somuncu ein, wenn ihr hört, dass er über die Bild-Zeitung lästert. Ladet euch doch vielleicht sogar ein Opfer ein, das irgendwie über das berichtet wurde von der Bild-Zeitung und es wollte gar nicht, dass über das Opfer berichtet wird. Also so diese wirklich Betroffenen, diese oder auch Prominente, die irgendwie fertig gemacht wurden von der Bild-Zeitung, die wirklich geschädigt wurden von der Bild-Zeitung, die müssen sie doch in ein scheiß abgesetztes Interview setzen und die zu Wort kommen lassen. Das habe ich wirklich nicht verstanden.
Sehe ich nicht so. Also klar, das ist der Kritikpunkt und der greift natürlich auch. Ich habe jetzt nur sehe ich nicht so gesagt, oh fuck, jetzt seid ihr bei mir. Das ist der Kritikpunkt, den man anführen muss. Aber, und deswegen meinte ich das eben, A, ist es keine öffentlich-rechtliche Doku, die irgendwie journalistischen Standards gerecht werden muss und beide Seiten abbilden will. Willst du da einen rentenden Serdar Somuncu sitzen haben, der nochmal das sagt, was er in zig anderen Formaten auch predigt? Nee, das ist der Weg der Bild-Zeitung mit diesem Kamerateam wirklich zu dokumentieren, was passiert mit der Bild. Deswegen ist die ist nie der Gedanke gewesen, wir haben jetzt hier diese Szene, wir haben jetzt das, was in der Bild-Redaktion passiert ist, was könnten wir da noch für Meinungspluralität schaffen und irgendwelche Stimmen holen, sondern es ist immer das Folgen der Reporter. Wir folgen der Bild-Zeitung. Wenn die rausfahren, fahren wir mit raus, aber mehr nicht. Und ich finde, ganz kurz, wenn du halt siehst, ein Lauterbach wird halt vorher in der Redaktionskonferenz gedisst, ey, was ist das eigentlich für ein Schnöseltyp, der hat nie was zu sagen. Von Reichelt natürlich, dann ist die Bild-Headline, was ist das eigentlich für ein Typ, warum glaubt man Lauterbach? Dann sitzt Lauterbach, gibt auch einen O-Ton und sagt dann, naja, die Bild-Zeitung, ja, das ist schon alles, ich wurde da ganz schön angegangen. Schnitt, nächste Szene ist er bei Bild live, hofiert die, fährt dann hin ins Studio und ist am nächsten Tag live und gibt denen eine Stunde Interview. Das ist nichts, wo du sagst, aha, das ist irgendeine Form von Kritik. Aber ich finde, als Zuschauer kannst du sehr, sehr viel lesen, wie die Bild funktioniert und auch wie Politiker funktionieren. Und das auch so ein Lothar Matthäus taucht dann da auf, wo man immer sagt, diese Bild-Klischee, sie fahren mit dir hoch als Promi und sie fahren aber auch ganz wieder nach runter. Was wir über Matthäus alles gelesen haben in 20 Jahren Bild, der kommt da für irgendeinen random Bild-Sport-Award, wo mir nicht mehr der Name hingeblieben ist und steht dann da neben einem Andi Brehme auch geläutert und ja, na, die Bild, ne, die haben schon einen Einfluss und bla bla bla. Ein Mehmet Scholl, der dann da sitzt.
Aber ja, der hat wenigstens mal was gesagt.
Ja, was sagt er denn? Ja, die Bild, die gibt mir jede Story vorher und dann checke ich das einmal durch, ob das zu privat ist oder nicht. Pff. Also ich finde, es gibt super viel, was du so zwischen den Zeilen lesen kannst, aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt sagt, hey, Moment mal, wir nutzen das, um die Bild zu analysieren, dann fehlen diese Stimmen.
Also ich muss halt auch sagen, es ist ja das eine, zu zeigen, wie so eine Bild entsteht. Ja, und dass das halt schon eine Arbeit ist, dass da schon Leute recherchieren, dass da schon Leute irgendwie gute Quellen haben, die sie dann auch nicht unbedingt preisgeben. Obwohl ich das bei Herr Paul Ronsheimer tatsächlich oder auch bei Reichelt echt merkwürdig finde, wenn er dann sagt, oh, ich habe hier gerade dem Steinmeier eine SMS geschickt. Mhm. Also, ja, gut, ist die eine Art und Weise, wie man arbeitet, so kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich finde schon, dass die, da bin ich bei Lars, dass die Serie am Ende zu sehr den Fokus nur auf Bild richtet. Bild, Bild, Bild.
Man, aber es geht um Bild.
Ja, aber ich habe am Ende das Gefühl gehabt, als hätte man hier schon so ein bisschen den Bild-Live-Content oder das Bild-Live-Format und halt die Bild-Online-Geschichte hier vor allem gepusht, ja, weil das Printmedium hat kaum noch irgendwie in der. Ich habe nur 5 Folgen und ein paar Ausschnitte gesehen, aber ich habe 5 Folgen komplett gesehen. Und ich finde, das Printmedium nimmt den geringsten Platz ein dafür, dass es eigentlich das ist, was diesen ganzen Kasten immer gegründet hat. Mhm. Und ich habe am Ende doch auch das Gefühl gehabt, dass diese Doku ein bisschen zu dicht dran war, wo sie halt hätte mal mehr aufziehen müssen. Eben weil sie halt zeigt, okay, wie kommt es dazu, dass so eine Ausgabe entsteht, aber nicht, was passiert, nachdem so eine Ausgabe entstanden ist. Also die Wirkung der Bild-Zeitung, die wird hier ja in der Machart und in der Absicht beschrieben und erläutert. Und das mag ja edel sein und anständig sein, wenn der Typ sagt, ey, ich muss die Leute darauf aufmerksam machen, dass dieser König von Thailand hier die deutschen Privilegien genießt, obwohl er in seinem Land irgendwie die Privilegien nicht ansatzweise irgendeinem erlaubt. So. Das ist ja nett und cool, aber trotzdem haben wir alle schon erlebt und alle gesehen, was passieren kann, wenn es eben nicht nett und cool ist, sondern einfach mal unüberlegt und irgendwie unrecherchiert und unfokussiert oder halt mit zu viel Meinung, mit zu viel Emotion, anstatt ja einer gebotenen Nüchternheit. So. Und da, weißt du, ich hatte das Gefühl, der Lauterbach und Sido, das waren so die einzigen, die mal eine Gegenperspektive einnehmen konnten oder mal ein bisschen erläutern konnten, wie deren Seite aussah. Weil Sido sagt, ey, ich hab der Frau 15, 20 Mal gesagt, freundlich gesagt, sie soll bitte gehen. Und sie ist nicht gegangen. Mhm. Was man im Video sieht, ist natürlich dann das, was passiert, nachdem er es 20 Mal gesagt hat. So. Und das ist so diese Wechselwirkung, die wird meiner Ansicht nach ein bisschen verschluckt.
Ich glaube auch, dass das Gefährliche ist, wenn du dich entscheidest, so eine Doku zu machen, die wirklich nur beobachtet und so auch so ein bisschen die Menschen zeigen will und diesen Redaktionsalltag zeigen will. Was im Endeffekt zu negative Konsequenzen hat. Ich möchte hier noch kurz so links-rechts-mäßig dich kritisieren.
Augstein und Blome-mäßig wieder.
Hier ist schon N24 Talk auch früher. Weil du jetzt schon zweimal gesagt hast, sie hat nicht diesen öffentlich-rechtlichen Anspruch. Also ich finde, da kannst du, das ist kein Argument. Also jede Doku muss den Anspruch haben, wenn sie denn sagt, sie will eine Doku machen, also ein journalistisches Stück erstellen, muss die gleichen Ansprüche haben wie ZDF und ARD auch. Also klar, haben die dann irgendwie so ein, weil du ein paar Mal gesagt hast, ja, die hätten so den Grundsatz und andere haben diesen Grundsatz nicht. Doch, natürlich haben die alle diesen journalistische Aufgabe, das ordentlich zu zeigen. Und das ist das Problem, was du gemeint hast. Wenn du die einfach nur zeigst, wie sie im Redaktionsalltag sind, dann hast du natürlich irgendwo ein positives Bild zum Schluss. Weil natürlich sitzt da nicht Satan und die sitzen da und machen sich keine Ahnung,
wir heute fertig machen.
Über Opfer lustig oder lästern die ganze Zeit, sondern natürlich sind es dann teilweise auch sympathische Leute, wo man denkt, naja, vielleicht würde ich mit denen auch ein Bier trinken gehen und so. Aber entscheidend ist ja das Ergebnis, was die Bild-Zeitung dann letztendlich liefert. Und die kommt halt zu kurz. Es kommt halt nur dieser Redaktionsalltag, der Prozess, so dass du sehen kannst, eigentlich sind es völlig normale Leute und sind auch ein paar coole Leute dabei. Es gibt auch immer wieder kritische Stimmen dann. Du siehst, dass auch innerhalb der Redaktion dann viel diskutiert wird und dass die alle nicht einer Meinung sind. Was auch total wichtig ist, das auch mal zu sehen und auch für alle, die eben immer nur auf die Bild einhauen, auch mal irgendwie so einen Moment des Innehaltens vielleicht hervorrufen sollte, dass man sagt, okay, vielleicht sind da auch nicht alle scheiße, aber im Grundsatz ist eben das, was die Bild produziert, ganz oft scheiße und gefährlich und das kam einfach viel zu kurz in dieser Doku und es ist gefährlich.
Ja, okay, aber
du bist gefährlich. Mal,
Sie sind gefährlich, was war das? Dschungelcamp? Mathieu Carrière. Also nein, dem würde ich natürlich nochmal entschieden widersprechen. Diese Doku hat nicht die Aufgabe, die Bild-Zeitung einzuordnen. Man wird als Zuschauer wenig einordnende O-Töne haben. Du musst dir deinen Teil selber denken, beziehungsweise die Aufgabe der Doku ist es einfach nur zu begleiten und zu zeigen, was ist. Was ist das nochmal für ein? Ist es Spiegel? Was ist oder so? Als Claim? Ja. Berichten, was ist oder so. Das heißt, es hat nein und natürlich hat eine. Wenn die öffentlich-rechtlichen Sender haben natürlich einen ganz anderen Anspruch an so eine Doku als jemand, der einfach einen Film nicht über die Bild, sondern mit der Bild macht. Und das ist diese Doku.
Wenn ja, aber du das rangehst, ist ja ein Problem.
Ja, natürlich.
Die sollen ja eine Doku über die Bild machen und nicht mit der Bild.
Das ist aber auch deren Anspruch gewesen. Aber das ist keine Doku über die Bild. Es ist auch nicht deren Anspruch gewesen, eine Doku über die Bild zu machen.
Doch.
Sie begleiten die Bild-Zeitung über ein Jahr oder ein Dreivierteljahr.
Zu zeigen? Also was ist
dann? Zu zeigen, wie die Bild-Zeitung arbeitet, wie die führenden Köpfe arbeiten. Und ich würde dir insofern auch widersprechen, weil du sagst, man merkt, dass die Leute da sympathisch sind und würde mit denen ein Bier trinken gehen. Finde ich nämlich nicht.
Nicht alle, wollte ich nur nochmal sagen.
Nee, weil du hast am Anfang auch so gesagt, hattest so eure Klischees bestätigt, hast du so nicht gefragt, lege ich dir jetzt in den Mund. Da finde ich, merkt man zum Beispiel komplett, also ich habe überhaupt kein Sympathisieren mit den Protagonisten da gehabt. Du merkst, dass es
doch ein der eine Polizeireporter, der war.
Ja, der gesagt hat, Papa,
was nee, der macht der Thai-Typ, eigentlich? Den fand ich gut.
So,
den König fand ich toll.
Ein richtig schönes Stück einfach, weil das ein klassisches Bild-Aufreger-Ding ist. Und du denkst, ja, der König da missachtet Menschenrechte und dann fährt er da ins Hotel. Das ist schon eine spannende Geschichte.
Ey, gebe ich dir recht, aber dann sitzt da halt, und das ist so das, was ich halt auch denke. Leute, damit macht ihr euch keinen Gefallen. Da sitzt dann da dieser alte, weiße Mann. Man muss es halt einfach mal jetzt ganz, und wirklich, ich sag's jetzt mal mit der neutralen Absicht, ja. Da sitzt halt dieser alte, weiße Mann, der sagt, das geht doch nicht, dass der sich hier, und ich muss hier was zum Beitrag. Und ich finde. Und das merkt man halt leider dann doch im weiteren Verlauf der Dokumentation. Das ist eine gewisse Machtbesoffenheit, die da bei ziemlich vielen Leuten hervortritt. Das ist jetzt nicht, das mag im Privatleben, mögen die nicht so sein. Die mögen auch im Berufsleben vielleicht gar nicht so sein. Aber das ist das, was diese Dokumentation mir da teilweise suggeriert oder zumindest zu verstehen gibt. Ja, also gerade bei diesem Thai-Typen, ne? Wie der sich da echauffiert, dass der Thai-König, das ist Kacke, das ist wirklich, aber ich weiß nicht, ob ich als Journalist sagen kann, es ist meine Aufgabe, dagegen was zu unternehmen. Mhm. Es ist nicht deine Aufgabe, was dagegen zu unternehmen, es ist deine Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen, aber dann das so nüchtern und neutral wie möglich, die Verfehlung, die muss der Leser, der Zuschauer selbst feststellen, meiner Ansicht nach. Wenn du nicht werten möchtest. Und diese Dokumentation macht meiner Ansicht leider auch immer da und hin und wieder den Fehler, dass sie auch musikalisch emotionalisiert. Wo ich nicht verstanden habe, warum. Wenn er zum Beispiel, weiß ich nicht, dem Fall dieser Maddie nachgeht und dann kommt da plötzlich diese bedrohliche Musik. Und wo du denkst so, oder er muss jetzt in die Ukraine zu Klitschko reisen. Und wo ich mir so denke, warum macht ihr das? Das ist ganz normaler Alltag, den der Mann da jetzt vollführt. Da müsst ihr jetzt keine Spannung reinbringen oder irgendwie suggerieren, dass das jetzt so was Bedeutendes ist. Das ist sein Job. Das sagt er ja auch die ganze Zeit wieder. Und ich finde, das ist halt in vielen Positionen immer wieder so durchsetzt. Und das finde ich halt schade für eine Dokumentation, die sich irgendwie vielleicht doch eine Neutralität eigentlich verpflichten möchte, damit der Zuschauer selbst entscheiden kann, ob er die Machenschaften, die Arbeitsweisen und die Leute da mag oder eben nicht oder verwerflich findet oder eben nicht.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion im Journalismus. Ich glaube, es ist verfehlt, weil das viele auch immer schreiben, Journalismus muss neutral sein. Das ist in gewisser Weise auch richtig, aber Journalismus muss ja auch immer einordnen, auch für die Leute. Und klar, wenn du jetzt einfach nur einen Newsartikel oder sowas schreibst, dann muss der neutral sein. Aber natürlich hat auch eine Zeitung immer die Leitartikel und hat auch immer Kommentare und eine Zeitung steht auch für was und ich finde das auch nicht verwerflich.
Nein.
Und wenn du jetzt wirklich so einen wirklich Menschen wie diesen König da hast oder so, der Menschenrechte verletzt und so weiter und hier dann irgendwo einfach dann Schutz genießt, dass du da, ich fand es auch ganz schwierig, was er gesagt hat, sein Zitat, ich muss dagegen vorgehen. Ja. Da finde ich, tatsächlich geht er ein bisschen, also einen deutlichen Schritt zu weit, was ihn als Journalisten dann irgendwie auch schon wieder kritisierbar macht. Aber grundsätzlich zu sagen, okay, da ist eine Sache, mit der das können wir nicht einfach so stehen lassen, da müssen wir auch nicht neutral drüber berichten, sondern da kannst du schon auch wirklich das mal einordnen, guck mal, wie viel hier gerade schief läuft. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, das war schon schwierig. Also ich fand es auch schwierig anzuschauen. Ich verstehe ja die Absicht und ich sehe es ja auch. Er hat ja recht. Es ist ja falsch, was der Mann da macht. So, das will ich gar nicht abstreiten. Es ist halt nur das, was auch viele Kollegen, sage ich jetzt mal, und viele Mitarbeiter, die man in dieser Dokumentation zu sehen bekommt, was sie halt auch sagen. Es ist immer das Wie. Ja. Dass die halt, dass sowohl ein Julian Reichelt in einer Redaktionskonferenz, als auch eben die Bild-Zeitung als Medium, als Organ, wie sie es halt macht, dass sie sich halt schon so schon im Ton vergreift oder schon einfach emotionalisiert, wo sie es eigentlich nicht muss, eben weil sie weiß, wie sie einen Zuschauer erreicht oder wie sie einen Leser erreicht. So. Und
Es ist halt auch Boulevard-Journalismus.
Da gebe ich dir recht. Aber ich komme aus dem Boulevardjournalismus, ja, und ich weiß, wo man sich gewisse, sage ich mal, Freiheiten und Blumigkeiten, kann man das so sagen, oder weiß ich, wo man sich so gewisse Ausschmückungen erlauben kann. Mhm. Ich gehe ja auch zum Beispiel an Filmkritiken oder sonst irgendwas, gehe ich ja auch emotional ran, weil ich ja auch einfach nur ein Mensch bin, der gerne Film guckt. Verstehe ich auch vollkommen. Ich auch bei einem Fußballspiel oder sonst irgendwas ist alles in Ordnung. Aber wenn du halt solche gewissen Sachen hast, die halt wirklich schon, ja, oberste Staatspolitik sind oder echt krasse Menschenrechtsverletzungen oder Gewalt und Verbrechen und so weiter, da muss man, glaube ich, dann schon. Und ich habe für die Drecksblätter gearbeitet. Ich habe mitbekommen, wie die halt irgendwie versuchen, ihre Schicksalsgeschichten und sonst irgendwas einzufordern. Da wurden wir angesprochen, ob wir im Bekanntenkreis rumfragen können, ob einer gerade am Krebs leidet oder sonst irgendwas, damit sie das als Story verarbeiten können. So. Also, muss dir vorstellen, ich soll zu meinen, weiß ich nicht, Verwandten gehen oder irgendwelchen Bekannten gehen, denen scheiße geht, damit ich das für die Zeitung ausschlachte, wo ich so sehr denke, ey, Alter, habt ihr es noch alle am Sender? Und das ist normales Prozedere, ne? Also es ist jetzt wirklich nicht eine Sonderheit, ein Sonderfall oder so, das ist bei all diesen Leuten. Und es wird ja auch einmal in der Doku irgendwie ein bisschen mal auch gezeigt. Da gibt's auch eine Redaktionskonferenz, wo dann auch irgendwie um, weiß ich nicht, da soll man so irgendwelche Schicksalsschläge im Bekanntenkreis, glaube ich, sollte man da, oder irgendwas, irgendwas gegen irgendwelche Krankheitsgeschichten sollte man rausfinden. Wo du halt auch bist. Ist das wirklich notwendig? Brauchst aber du das?
Da finde ich. Und brauche ich dann noch einen Serdar Somuncu, der danach sagt, das geht ja gar nicht? Oder einen Stefan
Niggemeier? So ein Serdar Somuncu nicht.
Oder ein Stefan Niggemeier.
Aber ein Stefan Niggemeier würde ich schon sagen, der wäre schon, weil der, ne, weil sie schreiben sich so oft auf die Fahnen, was sie da eigentlich für eine edle Absicht verfolgen und dass sie das Organ sind, das die Fresse aufmachen kann und so weiter. Ja, aber dann sollte auch ein Stefan Niggemeier sagen, ey Leute, aber dann reißt die Fresse auch bitte vernünftig auf und nicht irgendwie so polternd oder halt auch mit falschen Informationen gefüllt.
Ich würde auch gar nicht ausschließen, dass sie vielleicht auch die eine oder andere Gegenstimme versucht haben anzufragen, aber sie haben sich offensichtlich nicht genug Mühe gegeben, weil es hätte sicherlich Leute gegeben, die sich da zu denen ins abgesetzte Interview setzen und da mal so ein paar negative Punkte auch zu bringen. Was ich aber auch noch, weil du es angesprochen hast mit der Macht, das muss man ja schon mal sagen, ne? Klar, es wird auch immer viel erzählt, wie die Auflage sinkt und die Bild hat natürlich weniger Macht jetzt vielleicht noch als vor 10, 20 Jahren. Aber du siehst halt schon an, bei diesen einzelnen Personen, wie so ein Julian Reichelt eigentlich schon wahnsinnig mächtig ist. Ne? Der schreibt halt dann wirklich mit den Leuten, die halt wirklich die Macht haben, mit den Politikern, schreibt er per WhatsApp wahrscheinlich jeden Tag 3, 4 Mal. Seehofer ruft die Bild an, ey, ich habe hier ein exklusives Ding für euch, damit ihr die Ersten seid, die das berichten könnt, damit auch wirklich jeder weiß, was wir gerade für einen geilen Schlag gemacht haben gegen die Kriminalität, was es da in der Doku war. Also das sind schon wahnsinnig mächtige Menschen und das siehst du denen auch an, da gebe ich dir total recht. Ich habe jetzt bei 2011 oder so war das, habe ich, hat Klaas mal ein Interview geführt mit Julian Reichelt. Nee, nicht 2011, aber 2017 oder so war das. Und das ist schon ein paar Jahre her. Da war Reichelt, glaube ich, auch noch nicht so lange im Amt. Und das siehst du dem noch an. Der war noch der sah noch so aus wie so, keine Ahnung, so ein erste Reihe Streber, der aber, keine Ahnung, die Lehre auch kritisiert hat, aber trotzdem irgendwie unbeliebt war. Also so ein Musterschülertyp. Ein unangenehmer Musterschülertyp. Und jetzt sieht er ja aus, so weißt du, er raucht dann da, so ein bisschen.
Wie viel die
so,
rauchen.
Ja, Alter. Wie so ein Rockstar verhält er sich. Und das macht wahrscheinlich die Macht auch mit dir.
Und dass das in einem Medienunternehmen im Jahr 2020 noch möglich ist, dass der Chefredakteur in seinem Büro eine nach der anderen quarzt. Ich meine, ich wirklich, wie er da so sitzt, den gleichen Typus Mensch hatte ich in 20 Jahre älter bei meinen Anfangstagen der Coupé hocken. Der hatte einen Aschenbecher unter dem Bildschirm. Da war der Bildschirm gelb. Der war vorher weiß. Und weil der Aschenbecher halt immer die Kippen da reingelegt hat und der Qualm da hochgestellt, da war der Bildschirm irgendwann gelb. So, das ist wirklich, das ist ein Typus. Der sitzt da halt echt schon, man muss auch sagen, echt schon auf eine gewisse Art und Weise selbstherrlich.
Natürlich. Ja. Und das merkt man auch in allen Redaktionskonferenzen. Deswegen meine ich, mir fehlt diese Antagonisten fehlen nicht, weil die Doku mir genug Futter gibt. Du siehst in den meisten Redaktionskonferenzen, und da habe ich irgendwie in einem Taz-Artikel jetzt um die aktuelle Affäre von Reichelt, hieß es dann so in so einem Hintergrundsatz, zuletzt hatte die Bild versucht, das Image aufzuweichen, dass Julian Reichelt so der Egomane wäre, wo ich so dachte, nee, das schafft die Doku nicht wirklich. Denn du siehst ganz oft hochrangige Redaktionskonferenzen, wo alle Ressortleiter und so weiter da sind und 6 Leute sagen, keine Ahnung, nach der ersten Merkel-Ansprache zu, weiß ich nicht, Ostern letztes Jahr und sagen dann, eigentlich hat sie gesagt, was halt gerade ist, mehr können wir nicht machen. Aber er geht rein, Reichelt, und sagt, nee, mir ist das zu wenig, ich fand das blöd. Was ist die Headline? Natürlich, wir fanden das blöd. Reicht das überhaupt? So oft sind 6, 7 andere eigentlich einer anderen Meinung und gehen so in die Redaktionskonferenz und du merkst, es ist sein Blatt, seine Meinung, seine Agenda, das, was er denkt über diese Causa, das ist am Ende das, was in eine Überschrift mündet. Und deswegen merkt man komplett, dass es ein von ihm geprägter und getriebener Laden ist. Und da, finde ich, hat die Doku auch starke Momente, stark in Anführungszeichen, weil man sehr, sehr viel ja sieht in so Redaktionskonferenzen, wie es halt läuft.
Ich weiß nicht, also ich meine, die haben das ja wohl alle gesehen oder sie haben es zumindest zur Vorlage oder zur Abnahme gekriegt. Ja. Ich finde, derjenige, der sich wirklich am wenigsten gefallen mit der ganzen Doku getan hat, ist halt Julian Reichelt so, ne? Weil alles, was jetzt gerade auf ihn niederprasselt, wird in dieser Dokumentation eigentlich schon ganz gut aufgegriffen und gespiegelt so, ja. Und ich guck mir den an. Ich musste sehr oft an Til Schweiger denken, so wie er redet und wie er halt auch sitzt und irgendwie so, auch seine Gestik, so fand ich irgendwie.
Den kennen wir beide nicht so gut wie du.
Nein, aber ich meine, ich kenne Til Schweiger auch nur von Interviews, die ich im Fernsehen sehe oder keine Ahnung. Aber ich finde, er hat mich doch auch wieder von der Art und Weise, wie er redet, hat er mich halt an Til Schweiger erinnert. Und ich sitze dann irgendwann da und denk mir so, also ich habe jetzt schon Leute gesehen, von denen weiß ich, dass die lange Zeit ja gewisse Substanzen konsumiert haben und eben die Art und Weise an den Tag gelegt haben. So. Und ich dachte mir so, also wenn ich weiß es ja nicht, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Typ ist aber schon relativ häufig auf Kokain. Und das mag jetzt wieder verleumderisch
oder so um den
steht in der Presse
reden, ja. Und
ich, naja, aber Kokain, ne? Pass auf, das Ding ist, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung gesprochen, ich hatte bei der Bundeswehr einen Oberfeldwebel. Ja, und der war jeden Tag auf Kokain. Das war ein offenes Geheimnis. Wir haben ihn sogar dabei irgendwie erlebt. Und er hat dann, es gibt dann die gewissen Eigenarten, die er macht und so weiter. Und es war für mich nur irgendwie sowohl diese Redaktionskonferenzen da zu sehen und festzustellen, ach guck mal, das ist ja wie damals bei uns bei der Coupé, war es für mich dann jetzt nicht wirklich überraschend, weil in dem gleichen Taz-Artikel, den habe ich nämlich auch gelesen, wird ihm ja nachgesagt, oder beziehungsweise sagt er ja, dass er einen doch enormen Kokainkonsum an den Tag gelegt haben soll. Also das ist Mutmaß der Artikel. Ich kann es nicht sagen, es ist auch nur eine Mutmaßung, aber für mich hat er den Eindruck eines, ja, doch schon sehr auf Kokain basierten Menschen gemacht. Aufgrund der Art und Weise, wie er redet, wie er handelt, wie er irgendwie sich irgendwo präsentiert, aber auch so, was so gewisse Zuckungen oder was weiß ich angeht, ja.
Also aber
ich
ist das nicht auch schon unjournalistisch,
dass du das jetzt so sagst?
Jetzt denkt jeder natürlich, der Typ ist den ganzen
Tag auf Kokain. Moment, ich sage nur, dass ich mich dann anhand des Taz-Artikels, den ich gelesen habe, und noch zwei weitere Artikel, die ebenfalls auf den Drogenkonsum eingegangen sind und das auch, jetzt kann ich noch eine Fass aufmachen, aber die halt ebenfalls, war es für mich jetzt nicht irgendwie überraschend, dass ihm dieser Vorwurf auch noch gemacht wird. Ja, es ist ja noch nichts bestätigt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, um das vielleicht mal einzuordnen, weil vielleicht nicht jeder das mitbekommen hat, also es ist deswegen auch so gegenwärtig, dass wir uns jetzt hier gerade treffen, oder es passt zu der Zeit, weil es ja kürzlich ein Compliance-Verfahren gegen Julian Reichelt gab. Es war einen Tag, nachdem ich die Doku zu Ende geschaut habe. Das war eigentlich so passend und wunderbar, weil er der Vorwurf ist, dass das haben einige Mitarbeiterinnen sich beschwert, dass er seine Macht ausgeübt hat und eben teilweise auch Beziehungen oder sexuelle Beziehungen angefangen hat mit Mitarbeiterinnen und die dann eine Zeit lang irgendwie bevorzugt hat und dann wieder weggeworfen hat. Also quasi wie die alte Fahrstuhlnummer bei der Bild hat er auch im Persönlichen dann wohl durchgezogen und eben auch Drogenkonsum am Alltag. Das ist so der Vorwurf, das wurde jetzt geprüft und tatsächlich ist er ja jetzt wieder zurück.
Aber er teilt sich die Führungsspitze.
Er teilt sich die Führungsspitze, das haben sie schon mal versucht, hat auch nicht funktioniert. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Also das wurde geprüft und man hat sich dagegen entschieden, ihn zu feuern. Ich habe gesagt, ich würde Geld drauf verwetten, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass er nicht mehr zurückkommt. Weil ich dachte, nach so einem Vorwurf, es ist ja nicht nur eine Mitarbeiterin gewesen, sondern es waren ja gleich mehrere, die sich da beschwert haben, ich mir gedacht, nach so einem Vorwurf kannst du als Medienunternehmen eigentlich den nicht zurückholen, wenn man sagt, okay, warum nicht, wenn es jetzt geprüft wurde und man hat vielleicht mit den Leuten gesprochen und hat jetzt nicht die mega krassen Sachen irgendwie rausgefunden, kann man den eigentlich zurücknehmen, aber willst du da jetzt noch Chef sein von diesem Team, wo du weißt, irgendwie die Hälfte findet dich komplett scheiße, hat dich angezeigt mehr oder weniger, wollte dich loswerden, jetzt setzt du dich da wieder hin. Also das
aus seiner Sicht,
aber aus seiner Sicht finde ich das auch schon ziemlich
schwierig. Aber wenn du die Doku guckst, weißt du doch, dass er jede Sekunde da liebt, genau diesem Amt zu sein. Und also die Welt hat eine lange Historie mit kontroversen Chefredakteuren. Und er reiht sich da nahtlos ein. Und natürlich wird er, wenn er nicht vom Hof gejagt wird, ist er so lange Chefredakteur, wie er sein kann.
Und ich kann auch, das kann ich zum Beispiel auch anhand der Also ich meine, wir lernen ja beide kennen. Er war Kriegsberichterstatter, der Ronsheimer war auch, sag ich mal, vorderste Frontreporter so, der war bei allen Krisenherden mitten am Start. Mhm. Und das hat für mich tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, als brauchen die den Druck, als brauchen die den Dampf, als hätten die das, was sie damals an Adrenalin ausgeströmt haben, als hätten sie das, als könnten sie das nicht loswerden wollen. So, und deswegen macht der so einen Scheiß, deswegen stellt der eine Rechnung an China für die Corona-Kosten und deswegen, was weiß ich, rotzt der irgendwas raus. Und ja, ich glaube, der braucht das. Aber ja, ich würde mich auch fragen, nach all so einem, nach wirklich, und es gibt ja, das war, glaube ich, auch in dem Taz-Artikel drin, zwei Verfahren, ne? Zwei interne Verfahren, die zum einen halt nun mal seine Verfehlungen prüfen sollen, aber gleichzeitig dann halt auch die Frauen prüfen oder die Kollegen prüfen, ah, okay, und Kolleginnen prüfen, die halt eben diese Behauptung aufgestellt haben. Und das zeigt schon wieder so ein bisschen, was da in dem Unternehmen eigentlich auch schief läuft, so, ja, oder generell an der ganzen Geschichte so.
Ich glaube auch, da stimme ich zu, ich glaube auch, das ist so ein Vollbluttyp, der will da auch unbedingt bleiben, weil das muss man schon auch sagen, wenn man die Doku verfolgt, siehst du schon, der Typ lebt für seinen Job und er ist ein Vollblutjournalist auch. Ob das jetzt ein guter Journalist ist oder ob er moralisch immer auf der richtigen Seite, offensichtlich nicht, das sei mal dahingestellt, aber er liebt seinen Job und er gibt alles für seinen Job und er offensichtlich ist er auch sehr lange auf Arbeit und so und was weiß ich, Privatleben scheint da auch irgendwie, fuck it, ich schlaf hier mit dem Feldbett rein, also das ist auch ein bisschen zu symbolisch, fand ich. Aber er ist ein Vollblutding und er hat auch wirklich, muss man sagen, selbst Stefan Niggemeier hat in seinem Blogartikel darüber geschrieben, dass man sagen muss, da wird schon noch richtiger Journalist betrieben. Wenn der sagt, ja, da brennt's jetzt, fahren da irgendwie 5 Reporter raus und finden mal heraus, was da passiert ist, dann ist das noch Journalismus, weil heutzutage ja oft dann einfach nur noch so vielleicht Meinungsartikel gepostet werden oder irgendwelche Leute bekommen dann die dpa-Meldung und schreiben daraus einen Artikel. Das ist ja wahrscheinlich die größte journalistische Arbeit. Aber dass du wirklich so dieses gute alte Reporter- oder Reporterinnen-Denken hast, raus mit euch, findet heraus, was da passiert ist, oft dann natürlich in die falsche Richtung, im Sinne von, ja, jetzt guck mal da, ob das Opfer, ob es dem noch gut geht und was der für WhatsApp-Nachrichten da noch bekommen hat, ist natürlich wieder moralisch völlig in die falsche Richtung. Aber grundsätzlich ist das ein Vollblutjournalist und viele dort, die da arbeiten, sind sicherlich Vollblutjournalisten. Was nicht heißt, dass man sie nicht kritisieren darf.
Und ich finde, man merkt halt an den Machern auch, wie das Blatt zustande kommt. Also man merkt bei jedem, wir haben es bei dem Teilkönig, sag ich mal, Redakteur gesehen, wir sehen es bei den Polizeireportern, man merkt schon auch, warum die Geschichten in eine gewisse Richtung gehen. Also man muss schon sich als Reporter auch ein gewisser Schlagmensch sein, um da zu arbeiten.
Und sonst du musst dich ja auch, egal wo du arbeitest, an einer gewissen Stilistik anpassen.
Exakt.
Das ist das, was dieser adlige Außenkorrespondent, ich weiß nicht, wie er heißt, der...
Der nach Mallorca geflogen ist.
Der, genau, nach Mallorca geflogen. Was der einmal so schön auf den Punkt... Der finde ich, das ist so etwas, was ich ein bisschen mehr vermisst habe, denn tatsächlich ist die, sag ich mal, Herangehensweise der Bild-Zeitung etwas, was man nicht sofort lernt, beziehungsweise nicht etwas, was man sofort beherrscht. Mhm. Das ist schon tatsächlich ein etwas Aufwand, der da betrieben wird, um eben dir diese Sprache oder diesen Sprech, diesen Schreibstil und eben halt die Kürze, diese Sätze und Informationen, diese Schlagsätze, das musst du da halt schon lernen und lange lernen, bis du das mal so drauf hast. Und da wurde auch nicht so wirklich. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätten sie ein paar Punkte sammeln können eigentlich.
Ja, man sieht so, es gibt so Blöcke über Überschriften erstellen und so weiter, wo dann auch Schreibfehler, aber wo es dann so ein bisschen, nee, wir brauchen, wo sie nach einem Titel fischen, das finde ich, also.
Das finde ich auch interessanter,
ja. Ist es auch, ja.
Ja. Ich habe hier noch dieses eine Interview gefunden, da hat dieser Medienethiker Tanjev Schulz zu der Bild-Zeitung gesagt, wie oft kann man die Regeln brechen, bis ein Spiel nicht mehr erkennbar ist? Wenn ein Fußballer den Ball nur noch im Arm übers Feld tragen würde, man es nicht mehr als Fußball bezeichnen. Ja. Mhm. Es gibt allerdings auch den Rumpelfußball, bei dem das Spiel noch erkennbar ist, aber sehr schlecht gespielt wird. Oft ist das, was die Bild-Zeitung liefert, ein schlechtes Spiel von Journalismus. Und manchmal nicht einmal mehr das. Ja, ich finde, das bringt's eigentlich ganz gut auf den Punkt. So,
ja. Also man hat natürlich oft den Reflex zu sagen, auch gerade nach dieser Doku, die sind nicht alle scheiße, da wird auch guter Journalismus betrieben und so weiter. Auch man sagt ja auch immer, die Sportredaktion von Bild ist einfach so gut vernetzt und so, dass sie wirklich überragende journalistische Arbeit im Sportbereich machen und so weiter. Und du kriegst diesen Eindruck auch schnell und dann könnte man vielleicht auch sagen, naja, jetzt die Bild zu boykottieren und so, da hängen auch so viele Arbeitsplätze dran, stimmt ja auch tatsächlich. Aber ich glaube, das ist kein gutes Argument, um Kritik nicht auszuüben. Weil natürlich ist auch, wenn man jetzt schon wieder das Beispiel Nordkorea nimmt, da sind auch normale Menschen und tolle Menschen. Und die würde man durch einen Boykott oder sowas eben auch die in einen Dings werfen mit den Leuten, die da irgendwie führen. Aber natürlich darfst du Nordkorea kritisieren. Und deswegen ist es, finde ich, ein toller Vergleich, die Bild-Zeitung mit Nordkorea zu vergleichen. Aber ja, da sind natürlich auch gute Reporter und Reporterinnen und so weiter. Aber trotzdem ist das Gesamtprodukt eben oft so grenzwertig, dass man es kritisieren muss.
Ja. Und nur noch mal kurz, ne, zur Absicherung. Ich behaupte nicht, dass Julian Reichelt massiv kokst.
Ja? Witzig, ich fände es witzig, wenn wir den ganzen Mittelteil rausgeschnitten haben. Davon. Und jetzt sagst du das plötzlich so. Hä?
Und haben Sie doch gar nicht drüber geredet.
Nur, dass ich mich nicht gewundert habe, sollten sich die Vorwürfe, die ihm gemacht werden, als wahr, also bewahrheiten. Weil anhand der Bilder und des Auftretens von ihm in der Doku mich das nicht wundert, denn ich habe Menschen gesehen, die sich ähnlich verhalten haben und da war es einfach offensichtlich, dass sie unter Kurier in Einfluss stehen.
Also meine Hoffnung wäre ja in der Hinsicht auch einfach zu sagen, also nicht, ja, Bild boykottieren und wir müssen irgendwie hinkriegen, dass die pleite wäre. Das wird so schnell nicht passieren. Dafür sind die einfach noch zu weit verbreitet und vernetzt und die Leser und Leserinnen haben die noch genug, dass die auch noch mit Bild.de und so weiter lange erfolgreich sein können. Sondern meine Hoffnung ist einfach eher, dadurch, dass ich gesehen oder dass man gerade bei dieser Doku auch gesehen hat, es sind oft auch nur ein paar schlechte Leute, die schlechte Entscheidungen treffen und dadurch dieses ganze Blatt räudig machen, wenn man die eben ersetzt mit Leuten, die nicht so räudig sind, dass die dann dafür sorgen, dass es eben eine andere Richtung einschlägt. Ich sehe die momentan nicht. Man kann es nicht erkennen, dass da irgendwie ein Ruck jetzt gerade durch diesen Verlag geht und so. Deswegen ist es schwierig. Aber das wäre für mich eher der realistische Ansatz zu sagen, okay, das ist ein Riesenunternehmen. Wir werden das jetzt nicht brechen können oder so. Wir können einfach nur darauf hoffen und es weiter kritisieren, dass es eben in eine andere Richtung geht.
Ja, und eben, ja, hoffen, dass sie sich selbst auch mal ein bisschen mehr reformieren. So.
Ja.
Cool. Lieber Andreas, lieber Lars, ich habe euch, glaube ich, vorhin gar nicht genannt. Das tut mir sehr leid, nochmal im Nachhinein. Das, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Das waren Andreas Lingsch und Lars-Erik Pausen hier in unserem kleinen Bericht zur Bildmacht Deutschland. Dokumentation und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht interessiert euch das ja und vielleicht könnt ihr ja den ein oder anderen Vorurteil, das ein oder andere Vorurteil oder weiß nicht, die ein oder andere Vorliebe jetzt ablegen oder eben neu ordnen anhand dieser Dokumentation. Einen Blick kann man schon mal reinwerfen, ne? Und ich glaube, spätestens in einer Folge kann man entscheiden, ob man das weiter verfolgen möchte oder eben nicht.
Wer sich für Politik und Journalismus interessiert, muss sich das reinziehen.
Ja, also so spannende Einblicke gab es so noch nie in die Bildredaktion.
Aber ich habe gehört, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, ich will jetzt die nächste Doku in die Richtung schauen. Und es gibt wohl so eine von Washington Post oder sowas, die vor ein paar Jahren New York Times Dokumentation, Mission Wahrheit. Die habe ich noch nicht gesehen, aber kann man ja vielleicht auch mal empfehlen. Das hat einiges besser gemacht, habe ich gehört.
Die kannst du dir ja angucken und kannst dann beim nächsten Mal darüber sprechen.
So machen wir das.
Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Dienstag oder am Donnerstag oder wann auch immer. Tschüss, mach's gut.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de/badabinge.